Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Drei neue Bücher über Andy Warhol. Und ich habe mir jetzt bewusst verkniffen zu sagen, über den Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Denn Warhols Kunst ist zwar seit einem halben Jahrhundert der Inbegriff der Pop-Art. Warhol wandte sich von den klassischen Themen der Kunstgeschichte ab und setzte den Alltag ins Bild. Suppendosen, Colaflaschen, Motive aus Design, Werbung und Film. Er machte aber nicht nur die positiven, konsumorientierten Aspekte des Lebens bildwürdig, sondern auch Verkehrsunfälle, elektrische Stühle, abgestürzte Flugzeuge oder die trauernde Präsidentenwitwe Jackie Kennedy. Dass Warhol schon früh die Druckgrafik für sich entdeckte, führte dazu, dass seine Kunst auch bald außerhalb der USA bekannt wurde. Oberflächliche Abziehbilder des auf Kommerz und Vergnügen ausgerichteten Pop-Zeitalters. So wurde Andy Warhols Kunst lange gesehen. Jetzt sind drei neue Bücher über Warhol herausgekommen, die dieses Bild nachträglich revidieren. Stefan Koldehoff hat sie für den Büchermarkt gelesen und angeschaut und ich habe ihn gebeten, mit der großen Warhol-Biografie von Blake Gopnik zu beginnen. Der US-amerikanische Kunstkritiker Blake Gopnik hat jahrelang recherchiert, unbekannte Dokumente aufgespürt, exklusive Interviews geführt. Erfährt man daraus denn nun Neues über Andy Warhol?
Ja, schon. Und das liegt daran, dass immer eine bestimmte Zeit vergehen muss, bevor man auf einen Künstler nochmal mit neuen Augen blicken kann. Andy Warhol ist ja nun 1987 im Februar nach einer missglückten Operation gestorben und er hat einen wahnsinnigen Nachlass hinterlassen. Er war ein Maniac, was Kaufen, aber auch was Sammeln und was Behalten anging. Es gibt von ihm beispielsweise die sogenannten Time Capsules, also die Zeitkapseln. Das sind Kartons, in denen er immer wieder einfach Sachen zusammengepackt hat, die natürlich dann auch Auskunft über sein Leben gegeben haben. Und da gibt es Hunderte von und im Andy Warhol Museum in Pittsburgh ist man seit der Gründung damit beschäftigt, das alles aufzuarbeiten und Gopniks Biografie, ein Wälzer, 1300 Seiten, man kriegt es fast nicht in der Tasche nach Hause, hat nun zum ersten Mal auch auf vieles davon Zugriff gehabt.
Mich hat in der Tat dieser Detailreichtum schier umgeworfen, was er da alles zusammengetragen hat, was Warhol wann, wie, wo gesagt hat. Das wirkt aber beim Lesen irgendwie gar nicht kleinteilig oder irgendwie hochwissenschaftlich, sondern das liest sich dann wiederum richtig spannend. Wie schafft Gopnik das, so fesselnd von Warhols Leben und Schaffen zu erzählen?
Das ist irgendwie eine Fähigkeit, die offenbar vor allem die amerikanischen Biografen, die dafür dann ja auch gern schon mal den Pulitzer-Preis bekommen, schaffen. Es gibt eine ähnlich tolle Biografie über Jackson Pollock. Und wenn Sie sehen, dass Gopnik hier 260 Interviews, wie er schreibt, mit Liebhabern, mit Freunden, mit Kunsthändlern, mit Kollegen geführt hat, über 100.000 Zeitdokumente, er muss sich sogar die Krankenhausunterlagen besorgt haben, um genau die Einlieferung und die Angabe eines falschen Namens rekonstruieren zu können, damit niemand merkt, dass tatsächlich Warhol jetzt ins Krankenhaus musste. Wenn man merkt, wie er das alles in einen wunderbaren, schönen, fließenden Text, der übrigens chronologisch geordnet ist und übrigens in den Kapiteln auch mit Jahreszahlen versehen, also wenn Sie gerne wissen möchten, was war im Jahr 1962 oder im Jahr 1968, in dem er von einer radikalen Feministin Warhol lebensgefährlich angeschossen worden ist, dann können Sie es quasi ganz genau nachgucken.
Jetzt weiß ich nicht, wie viele Menschen es gibt, mögliche Leserinnen dieser Biografie, die genau wissen wollen, was Warhol in welchem Jahr erlebt hat. Für wen empfehlen Sie denn dieses phänomenale Buch?
Für alle, die die Bilder von Andy Warhol immer schon toll gefunden haben, die Zeichnungen auch, die aber bisher gedacht haben, das ist ja alles so ein bisschen oberflächlich. Also die Pop-Art, das war ja bisher immer die Kunst, die so Anfang, Mitte der 60er bis in die 70er Jahre hinein strahlte, die gesagt hat, wir machen jetzt alles bildwürdig. Alltagsgegenstände, Design, Filmmotive, alles darf in die Kunstwelt eingehen. Und das hat man immer so ein bisschen als ironisch, sarkastisch, aber nie mit großer Tiefe wahrgenommen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, was bei Warhol da alles an Ideen, was da an Ehrgeiz, was da an auch politischer Einstellung hintersteckt, dass er beispielsweise schon Anfang der 50er Jahre, als Homosexualität noch verboten war in den Vereinigten Staaten, solche Bilder gemacht hat über homosexuelle Aktivitäten. Nicht pornografisch, aber eben doch deutlich darstellend, was es auch gibt an Formen der Liebe. Dann war das ein hochpolitischer Akt in dieser Zeit. Und das gelingt Blake Gopnik nun wirklich sehr, sehr gut zu zeigen, dass Warhol nicht nur der oberflächliche Mensch, der Glamour-Typ, der er sicherlich später in den 80er Jahren dann geworden ist. Da hat er ja jeden gemalt, der bei drei nicht auf den Bäumen war und bereit war, $100.000 Minimum zu zahlen für so ein Porträt. Es gibt auch den anderen Warhol, den Tierfreund, tieferen, den ernstzunehmenden, und den findet man in diesem Buch nun tatsächlich.
Jetzt haben Sie selber, Herr Koldehoff, schon eine wunderbare Überleitung zum zweiten Buch geliefert, nämlich Blake Gopnik ist auch an einer weiteren Neuerscheinung beteiligt, zusammen mit Drew Zaber, an dem Band Andy Warhol, Love, Sex and Desire, Drawings 1950 bis 62. Michael Dayton Herman hat diesen Band mit den frühen Zeichnungen herausgegeben, auf Deutsch ist er bei Taschen erschienen. Das sind 300 frühe Zeichnungen Warhols, die er damals eigentlich schon zu einem Band zusammenführen wollte. Was genau zeigen diese Zeichnungen?
Insgesamt gibt es sogar über 1000. Man hat jetzt 300 ausgewählt, die noch völlig unbekannt sind. Und was zeigen sie? Sie zeigen das schwule Umfeld von Andy Warhol ab den 50er Jahren, also konkret von 1950 bis 1962. Und das sind sehr konkrete Zeichnungen. Und damit meine ich jetzt nicht konkret im Sinne von pornografisch oder sowas. Da ist nichts obszön. Das sind sehr erotische, verführerische Zeichnungen. Begehren kommt zum Ausdruck, Schönheit, Liebe. Und in der Form sind es wirklich reine Linienzeichnungen. Das heißt, sie fühlen sich, man darf Künstler nie vergleichen, man tut es aber trotzdem immer, sie fühlen sich an Henri Matisse zum Beispiel erinnert, dem es gelang, mit einer Linie ein ganzes Profil, einen ganzen Umriss eines Körpers darzustellen. Das gelingt Andy Warhol hier auch. Es war seine Welt, es sind sehr ehrliche Zeichnungen. Und sie sind in diesem Buch, das im Taschenverlag erschienen ist, einfach auch sehr schön präsentiert, so wie Taschen das oft macht. Sehr wenig, sehr guter Text. Und dann blättert man wirklich opulent von einer bis zur nächsten. Ja, es sind auch Geschlechtsteile zu sehen. Ja, es ist auch ein homoerotischer Kuss zu sehen. Aber das können selbst Kinder und Jugendliche, glaube ich, gut vertragen. Denn inzwischen sind wir ja nun Gott sei Dank so weit, zu erkennen, dass das, was Warhol da vor inzwischen 70 Jahren gezeichnet hat, ganz normaler Teil des alltäglichen Lebens ist.
Was erfahren wir denn aus diesem Band Neues über Warhol? Warum lohnt es sich jetzt, diesen Band in die Hand zu nehmen?
Wir erfahren vor allen Dingen, und es geht ja wie gesagt um die frühen Jahre, dass er in dieser Zeit eigentlich noch gar nicht Künstler sein wollte. Er war Grafikdesigner, er hat Werbungen, er hat Postkarten und so weiter entworfen, dass er aber tatsächlich doch schon ein großer Künstler war. Denn der Vergleich mit Henri Matisse, das ist ja nun nicht irgendwer, zeigt schon, dass das eine ganz eigene, ganz tolle Handschrift ist, die er damals schon gehabt hat. Und dieser Band zeigt eigentlich jenseits des Politischen und jenseits des Ehrlichen, was in diesen Zeichnungen steckt, eigentlich auch, was für ein großes Glück für uns alles gewesen ist, dass Warhol sich dann irgendwann entschieden hat, in die freie Kunst überzuwechseln.
Jetzt sollte im Kölner Museum Ludwig eigentlich gerade eine Warhol-Ausstellung eröffnen, die wegen der Corona-Pandemie nicht öffentlich gezeigt werden kann. Der Katalog dazu ist allerdings erschienen. Buch und Schau heißen Andy Warhol Now und wollen humanistische Betrachtungen über Warhols Leben und Werk anstellen, so heißt es im Katalog. Was kommt denn dabei heraus, Herr Koldehoff?
Also man könnte fast meinen, die drei Verlage und die Autorinnen und Autoren, die dran beteiligt sind, hätten sich abgesprochen, weil das wirklich alles so perfekt ineinander greift. Die große Biografie von Blake Gopnik hat so gut wie keine Abbildungen, fast nur Fotografien, die Warhol selbst zeigen. Die Illustrationen zu den frühen Jahren bekommen sie im Taschenband über die homoerotische Phase. Und der Ausstellungskatalog des Museums Ludwig, der vertritt nun eine These, die ich eigentlich sehr gut nachzuvollziehen finde. Da heißt es nämlich ganz am Anfang schon, jeder hat seinen eigenen Warhol oder bekommt den Warhol, den er oder sie verdient. Das heißt, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, nur den oberflächlichen Pop-Art-Künstler, den gibt es gar nicht. Und wenn die Ausstellung irgendwann mal zu sehen ist, der Katalog zeigt ja schon, welche Bilder dann gezeigt werden, dann sieht man auch da, dass es religiöse Einflüsse gibt, dass er sehr bewusst, sehr früh sich schon zu seiner Homosexualität bekannt hat, wie er in der Kunstwelt, übrigens als Sohn von Immigranten, die aus den Karpaten in die USA nach Pittsburgh gekommen waren, wie er sehr schnell Fuß fasst, wie er akzeptiert wird, wie er mit großem Geschick, auch mit Marketinggeschick, es schafft, sich selbst zur Marke zu machen und wie ihm das eigentlich bis zu seinem Tod 1987 gelungen ist.
Was mich jetzt gewundert hat, ist, es gibt keinen Warhol-Jahrestag 2020, aber diese drei neuen großen Bücher jetzt gleichzeitig, das ist ja irgendwie schon auffällig. Haben Sie eine Erklärung für dieses plötzliche Interesse an Andy Warhol?
Also das eine ist sicherlich, was ich vorhin schon sagte, dass vieles jetzt erst zutage gefördert wird und das andere vielleicht wollte man Andy Warhol einen kleinen Gefallen tun. Er hat immer behauptet, er sei 1930 geboren worden, was nicht stimmt, er war 1928 schon geboren, aber wenn wir jetzt mal sein Narrativ nennen und ihm die 1930 glauben, dann haben wir seinen 90. Geburtstag und das könnte ja durchaus ein Anlass sein.
Stefan Koldehoff über drei neue Bücher zu Andy Warhol, die den Künstler jenseits des Pop-Art-Königs zeigen.